Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Nikolaus Blome, freier Journalist und Autor, bis zum Herbst stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Wir sortieren Themen, die diesen Tag bestimmen. Zum Beispiel sprechen wir gleich zum Auftakt über die neue Regierung in Österreich, Konservative und Grüne, das Kabinett Kurz, gerade frisch vereidigt in Wien. Wir haben vorhin in der Redaktionskonferenz immer schwarz-grün gesagt. Das stimmt ja nicht in Österreich. Schwarz ist da türkis, also das ist die Farbe der ÖVP. Und da sagen viele so rein vom Farbenspektrum her, türkis und grün, das geht so gar nicht zusammen, das beißt sich richtig.
Ja, aber ich glaube, dass türkis nur die Wappenfarbe von Herrn Kurz persönlich ist. Und in Wahrheit ist es natürlich die ÖVP, die er da auf sich zugeschnitten hat. Und das ist eine konservative und dann in unserem Sprachgebrauch halt schwarze Partei. Da würde ich mich jetzt mal nicht irre machen lassen. Das ist schwarz-grün und nichts anderes.
Okay, wir diskutieren das gleich nochmal jenseits der Farbenlehre inhaltlich weiter. Herr Blome, die Grünen stehen vor Wien oder besser gesagt, sie sind mittendrin. Vor ein paar Minuten wurde die neue österreichische Regierung vereidigt. Erstmals eine Koalition aus konservativer ÖVP und den Grünen. Ist das ein spannendes Projekt aus Ihrer Sicht?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es lag jetzt auf der Straße, weil nach dem Wahlergebnis und mit dem Vorlauf, mit dem riesengroßen Skandal um die FPÖ, die sich wirklich einfach komplett disqualifiziert hatte, der dahin siechenden sozialdemokratischen Partei SPÖ in Österreich, gab es jetzt nur noch diese Konstellation oder eine Minderheitsregierung. Und da finde ich diese Konstellation spannender, wenn man sehen kann, ob diese beiden Parteien, die eine klassisch konservative, die sich modernisieren will, und eine klassisch grüne Oppositionspartei, die jetzt auch mal regieren möchte, ob die sich zusammenfinden und das überspannen können von konservativen Belangen, die in Österreich sehr konservativ sind, und eben den Zwängen der Moderne, die die Grünen zu verwalten haben.
Sebastian Kurz hat ja das so in einen Satz gepackt. Man kann Grenzen sichern oder man kann Grenzen schützen und das Klima schützen. Dass das im Prinzip so die gemeinsame Überschrift dieser Regierung ist. Und da sind gerade viele, die vielleicht tendenziell eher lieber das Klima schützen wollen als Grenzen.
Das würde ich in Österreich so ein bisschen nicht unterschätzen. Die Zahlen sehen da ziemlich niedrig immer aus, aber man muss halt sehen, dass das Land auch ziemlich klein ist. Das heißt, ich glaube.
Die Flüchtlingszahlen.
Die Flüchtlingszahlen, ja. Pardon. Ich glaube, pro Kopf hat das Land mehr aufgenommen als Deutschland, das will ich nicht festlegen, aber das sind erhebliche Zahlen gewesen in den Jahren 15, 16 und noch ein bisschen 17. Und das halt nach in Österreich. Darum hatte sich Sebastian Kurz als Außenminister und dann als Kanzler auch immer an die Spitze derer gestellt, die versucht haben, diese Route aus dem Süden über den Balkan nach Österreich, nach Deutschland zu blockieren. Und das, glaube ich, hat einen ganz starken innenpolitischen Druck, den er jetzt nicht ignorieren kann.
Aber meine Frage zielt eigentlich darauf, inwieweit das politisch-kulturell zusammengeht. Also diejenigen, die sagen, das ist für uns eine politische Priorität, eben Grenzen zu sichern, zu schützen, eben nicht zu viel Migration zuzulassen. Und diejenigen, die ja nicht nur das Klima schützen wollen, sondern meistens eben auch ein anderes Konzept haben von offener Gesellschaft.
Ja, wenngleich ich glaube, dass eine grüne Partei, die regierungsfähig wird und ja auch entsprechende Stimmen bekommen hat, mithin in die Mitte ausgreift, aus dem, wenn Sie so wollen, One-Trick-Pony-Dasein, nur Umweltschutz, nur Klimaschutz, weitergreifen muss, um in der Mitte der Gesellschaft Leute zu binden an sich. Die müssen mindestens auf solche Strömungen und Stimmungen Acht geben. Sie müssen sie vielleicht nicht bedienen, aber es ist in dieser Konstellation ganz gut, wahrscheinlich auch für die Grünen, dass Sebastian Kurz das macht und umgekehrt.
Wir können das Ganze ja jetzt mal rüberschieben auf unsere Verhältnisse hier in Deutschland. Gerade laufen sich die Parteien und Fraktionen ja warm für 2020. Gestern die FDP, Dreikönigstreffen. Der Grünen-Vorstand trifft sich in Hamburg. Die CSU-Fraktion ist in Klausur am Kloster Seeon. Da kommt ja heute auch Besuch. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Da wird man sicher darüber reden, was CSU-Chef Söder losgetreten hat mit seinem Wunsch, in der Bundesregierung neuen Schwung zu sehen. Hören wir ihn gerade mal.
Ich glaube, dass es am Ende notwendig sein wird und dass wir bis Mitte des Jahres, weil sonst wird es auch gar nicht mehr anders möglich sein, auch nochmal an der einen oder anderen Stelle durchaus neuen Schwung brauchen können oder uns auch verstärken können.
Das sagt CSU-Chef Markus Söder. Nikolaus Blome schmunzelt.
Ja, er hat recht und zwar in mehrfacher Hinsicht, wie ich finde. Man könnte sicherlich ein paar nicht so starke Minister, Ministerinnen im Kabinett tauschen. Da müsste Herr Söder auch bei
Seehofer,
seinen eigenen Ministern, eigenen Ministern anfangen. Beim Verkehrsminister gewiss, beim Innenminister vielleicht. Und in anderer Hinsicht ist es natürlich auch eine klare Kampfansage beziehungsweise der beginnende Abgesang auf die Ära Angela Merkels, einfach weil eine Kabinettsumbildung in den Raum zu stellen, ohne die Kanzlerin gefragt zu haben, ist schon dreist. Kann man machen, Aber das sendet eben auch ein Signal, das er mutmaßlich auch senden wollte. Die Zeit von Angela Merkel geht jetzt zu Ende.
Das heißt, Sie würden schon sagen, wir werden im Moment gerade nicht von den Besten regiert.
Ich glaube, das Team ist ausbaufähig, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Es gibt eine Ministerin, ich glaube, sie ist von der CDU und mir entfällt der Name leider immer. Die ist für Bildung zuständig, die sitzt auf einem der größten Etats in diesem Kabinett.
Frau Karliczek.
Und sie ist nahe, also Sie wussten es, bravo, wenn wir jetzt die Hörer gefragt hätten.
Ich dachte,
Sie
haben nur gespielt damit gerade.
Nein, also ich kriege ja auch Geld dafür, dass ich das weiß, aber das weiß echt niemand. Schade, 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 Bildung ist so ein wichtiges Thema, ich glaube, es brennt allen auf den Nägeln. Und weitere sind auch sicherlich nicht so stark, dass man sich nicht auch tauschen könnte. Und bei der Gelegenheit könnten sich alle Parteien nochmal profilieren. Die SPD könnte einen sehr linken Minister schicken, wenn sie das möchte. Die CDU könnte jemanden aus dem Merz-Lager in Anführungsstrichen schicken, um diese Flanke stärker zu decken im Kabinett. Und die CSU könnte jemanden schicken, der was von Verkehrspolitik versteht.
Ich mache jetzt nochmal den Bogen zurück nach Österreich mit Blick auf Sebastian Kurz und die Frage, inwieweit der jetzt wieder neue Bundeskanzler Vorbild auch für die Union in Deutschland sein könnte.
Was seinen Mut angeht, mal was zu riskieren, gewiss kalkuliert, aber schon auch mal Dinge zu machen, von denen er nicht ganz genau weiß, wie der 18. Zug danach ausschaut, finde ich, könnte die Bundesregierung, insbesondere die Bundeskanzlerin oder einer ihrer Nachfolger, etwas lernen. Eine Partei in eine Bewegung umzuformen, wünsche ich mir, dass es in Deutschland nicht klappt. Also das Verneigen also
dieses
von dem
populistische Gehen in Sebastian Kurz.
Ich weiß gar nicht, ob es Populismus ist, aber er hat seiner Partei ganz klar gesagt, ihr macht jetzt alles ganz genau so, wie ich es möchte, oder ich mache es nicht für euch. Und daraufhin hat die Partei sich flach auf den Rücken gelegt. Das kann man so machen, das heißt aber, dass einer alles entscheidet. Und es gibt, ich weiß nicht, ob es in dieser Partei noch Korrektive gibt oder Flügel, die miteinander diskutieren und versuchen, den bestmöglichen Kurs für die Partei und dann vielleicht auch für das Land herauszufinden. Wenn das One-Man-Show ist, finde ich das heikel.
Das, was Sie gerade als positiv charakterisiert haben bei Sebastian Kurz, wo können Sie das denn erkennen bei deutschen führenden christdemokratischen Politikern? Bei Markus Söder, bei einer Annegret Kramp-Karrenbauer?
Ab und zu ja. Bei beiden, wenn Sie sie genannt haben. Nicht ganz genau zu wissen, wie die Diskussion ausgeht, finde ich, sollte in diesen volatilen Zeiten nicht dazu führen, die Diskussion gar nicht mehr zu führen. Denn das Feld für solche Vorstöße, anderen polemischen, populistischen, radikaleren Strömungen oder Kräften zu überlassen, finde ich einen Fehler. Die Mitte muss auch mal was riskieren, wenn die Mitte überleben will.
Apropos riskieren, Herr Blome, vielleicht nochmal eine andere Frage. Sie haben ja bei der Bild-Zeitung aufgehört. Bräuchte Annegret Kramp-Karrenbauer vielleicht einen richtig guten Journalisten an ihrer Seite?
Ich glaube, Beratung könnte die Kollegin brauchen, ja. Aber ob das ein Journalist sein muss, das weiß ich nicht.
Sie ahnen den Hintergrund meiner Frage vielleicht besser als manche Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wurde viel darüber spekuliert, dass Sie der neue CDU-Sprecher an der Seite Annegret Kramp-Karrenbauers werden können. Und als Sie dann bei der Bild-Zeitung aufgehört haben, haben viele gedacht, okay, das ist dann der erste Schritt und der zweite folgt. Aber das ist wahrscheinlich nichts, was man im Radio bespricht.
Das bespricht man. Die CDU hat einen Sprecher, auch einen neuen Sprecher, ein sehr netter Kollege von RTL, glaube ich. Und das war von Anfang an ein Gerücht. Ich weiß nicht, woher es kam, dran war nichts.
Es ist nicht gut gestartet, dieses 2020, wenn man die große internationale Politik anschaut. Die Krise zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika mit heute teils widersprüchlichen Meldungen, vor allem aus den USA. Da erhalten viele US-Soldaten in diesen Tagen ihren Marschbefehl in Richtung Nahost. Und gleichzeitig gibt es Berichte über einen möglichen Truppenabzug aus dem Irak. Fest steht, dass die Bundeswehr einen Teil ihrer Soldaten aus Sicherheitsgründen aus dem Irak jetzt abzieht. Herr Blome, bleiben wir mal bei dem, was in deutscher Verantwortung steht. Dieser teilweise Truppenabzug, ein richtiger Schritt?
Also ich finde, kurzfristig vielleicht, um einfach die Sicherheit zu erhöhen für diese Soldaten der Bundeswehr, Soldaten und Soldatinnen. Aber auf Dauer ist das jetzt keine Lösung. Zu sagen, da wird es jetzt heißer, da gehen wir weg, da ducken wir uns weg. Ich hatte ehrlich gesagt die Verteidigungsministerin die Tage in irgendeinem Interview, weiß ich mehr, so verstanden, als hätte sie gesagt, man werde sich da nicht wegducken. Man werde da weiter versuchen, aktiv zu bleiben und zu verhindern, dass der Irak im Chaos versinkt. Das kann man nur mit Präsenz von Amerikanern natürlich zu allervorderst, aber eben auch von anderen. Und die Koalition ist ja relativ groß, die ursprünglich, glaube ich, geschmiedet war gegen den Islamischen Staat. Das jetzt aufzukündigen, fände ich falsch. Aber in der Tat hängt es natürlich davon ab, was die Amerikaner machen. Und ob da jetzt wirklich im Moment von Tag zu Tag ein großer kluger, langfristig angelegter Plan drunter liegt, das wage ich auch zu bezweifeln. Ich kann ihn im Moment nicht erkennen, vielleicht ist er da, aber zu sehen ist er im Moment nicht.
Ja, oder halt dann eben auch gedanklich sich unabhängig machen von den Vereinigten Staaten.
Das, glaube ich, geht nicht. Das ist eine Illusion. Trump hin oder her, die Außenpolitik hin oder her, der Amerikaner sich unabhängig zu machen, geht nicht, wenn die Bundeswehr über nichts verfügt, was auch nur annähernd das ersetzen könnte, was die Amerikaner dort vor Ort haben.
Ich bin auf diesen Gedanken auch gekommen, als ich heute Morgen Roderich Kiesewetter zugehört habe, dem CDU-Außenpolitiker im Deutschlandfunk-Interview heute früh. Da hat er einen interessanten Gedanken aufgeworfen, bei dem ich mich allerdings frage, ob er den selbst in irgendeiner Form für realistisch hält. Hören wir mal.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir Europäer unsere Präsenz sogar verstärken und die Amerikaner sich aus der Region zurückziehen, dass wir quasi im Rahmen einer transatlantischen Lastenteilung ein stärkeres europäisches Gewicht in der Region gewinnen. Dazu muss die EU und die drei Staaten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die E3, die ja auch beim Nuklearabkommen etwas zu sagen haben, sich sehr stark und rasch abstimmen. Ich sehe eher Vorteile eines verstärkten europäischen Engagements, wenn der Irak es will. Und die Amerikaner könnten sich aus der Region dahingehend zurückziehen. Sie tun es ja zum Teil schon, wenn die Europäer mehr Verantwortung übernehmen.
Wenn die Europäer mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, man kann da einen Konjunktiv 2 anwenden, sagt Roderich Kiesewetter, der CDU-Außenpolitiker.
Ja, in der Sache hat er ja nicht, wenn man so will, der Gedanke ist ja nicht falsch, dass die Europäer durchaus, wenn sie es denn vermögen würden, da eine größere Rolle spielen könnten. Allein sie haben eben nichts auf der Hand, was sie da wirklich auf den Tisch legen können.
Interessanterweise haben Sie ja relativ viel mit in die Waagschale gebracht auf diplomatischem Parkett. Also dieses ganze Aushandeln des Atomdeals mit dem Iran war ganz stark europäische Initiative der genannten drei. Aber jetzt sieht man ja leider, dass auch von iranischer Seite die europäischen Mächte, jetzt habe ich Mächte gesagt, vielleicht muss ich das schon einschränken, die europäischen Partner nicht als wirklich satisfaktionsfähig angesehen werden, wenn es um das große Spiel geht.
Sie haben recht, das Abkommen, ihr baut eure Atomwaffe nicht weiter und dafür gibt es wieder freien Handel. Das war europäisch inspiriert, gar keine Frage. Aber es war nichts mehr wert in der Sekunde, wo die Amerikaner ausstiegen. Das muss man halt auch zur Kenntnis nehmen. Ohne die Amerikaner, glaube ich, geht im Nahen Osten und Mittleren Osten nichts. Sagen wir mal so wenig Mitleid ich, ehrlich gesagt, mit dem Anführer der Al-Quds-Brigaden haben, der jetzt getötet worden ist, frage ich mich dennoch, wenn das Ergebnis ist, die Iraker werfen die Amerikaner aus dem Land, Europa und Amerika spalten sich und noch ein bisschen was mehr, dann hat diese Tötung, diese gezielte Tötung keinerlei Nutzen gehabt. Also ich finde, am Ende müsste der Irak sicherer sein, der Iran ein bisschen freier und die Region ein bisschen stabiler. Dann wäre es eine gute, kluge Sache gewesen, die diesen Einsatz, diese Tötung auch wert gewesen wäre, so zynisch das klingt.
Ja.
Im Moment ist davon nicht viel zu erkennen.
Davon nicht viel zu erkennen. Und um das Tagesupdate noch mit zu liefern, Soleimani, der erwähnte hochrangige Militär, der eben ermordet wurde von den USA, wurde heute beigesetzt mit riesengroßen Massenkundgebungen, bei denen es dann auch zu so viel Gedränge kam, dass da wohl mehrere Dutzend Menschen gestorben sind.
Wenn Sie mir einen Einwurf erlauben, Sie hatten ermordet gesagt.
Ich habe auch gerade selbst kurz gezögert, als ich sagte, gezielte Tötung.
Der Mann hat Krieg geführt und sei es Stellvertreterkriege, hat er wirklich zuhauf geführt im Jemen, in Syrien, im Gazastreifen, wo sie wollen. Und nun ist er in diesem Krieg umgekommen.
Ich höre gerade von der Redaktion, die Beisetzung wurde wegen der Massenpanik, die ich gerade erwähnt habe, verschoben. Sie haben recht mit dem Punkt, ich habe auch kurz gezögert bei dem Wort Mord gleichzeitig. Und das macht ja dann doch den Kern europäischen politischen Denkens aus oder vielleicht christlichen politischen Denkens, dass eine gezielte Tötung auch ein Mord ist, unterm Strich.
Das finde ich nicht. In diesem Fall, also wenn Sie ins Juristische gehen würden, dann bräuchte es bestimmt ein paar heimtückische Motive. Kritiker der USA, Kritiker von Trump werden das gewiss dem Präsidenten unterstellen. Ich tue das ausdrücklich nicht. Ich finde, da wird Krieg geführt und der wurde geführt zu aller Vorderst von Major General, also dem General Soleimani, der wie gesagt mit dafür verantwortlich ist, wenn nicht sogar federführend dafür verantwortlich ist, dass es einen Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Vertriebenen in Syrien gibt. Im Jemen verhungern die Kinder, da ist er auch nicht mit unschuldig dran. Hezbollah, also der Arm, der Israel bedroht, wird mit von ihm oder wurde mit von ihm gesteuert, wenn ich das richtig sehe. Da hält sich, Entschuldigung, mein Mitleid in Grenzen.
Finnland hat seit Dezember eine neue Regierung, die schon mal dadurch aufgefallen ist, dass die führenden Figuren fast allesamt Frauen unter 40 sind. Allen voran die sozialdemokratische Regierungschefin Sanna Marin, 34 Jahre alt, die wiederum jetzt auffällt mit einem sehr interessanten Plan. Die Finnen sollen nur noch an 4 Tagen in der Woche arbeiten und an diesen Tagen auch nur 6 Stunden. Begründung der Regierungschefin: Ich glaube, die Menschen haben es verdient, mehr Zeit mit ihren Familien, Angehörigen, Hobbys und anderen Aspekten des Lebens wie der Kultur zu verbringen. Ich bin gespannt, was mein heutiger Gast Nikolaus Blome dazu sagt. Bis Herbst stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, seither als Journalist und Autor frei unterwegs. Und ich bin gespannt, was meine Kollegin Kirsten Lemke zum Thema recherchiert hat, die jetzt hier zu uns gekommen ist. Hallo. Erstmal Sie, Herr Blome, die 24-Stunden-Woche. Check.
Wer sich's leisten kann, gerne. Wenn das damit einhergehen soll, dass für 24 Stunden das Gehalt von 35 oder 40 Stunden gezahlt wird, bin ich gespannt, welches Unternehmen das kann. Wenn die Finnischen das können, why not? Ich weiß nur nicht ganz genau, ob das alle wollen. Also ich würde jetzt gerne mal den Test on the ground sehen, in der Realität. Aber so einen Vorstoß, warum nicht?
Ja.
Zur Debatte sicherlich, zur Selbstvergewisserung, für Ordnung, will ich eigentlich mehr arbeiten, will ich weniger, kann ich das? Es ist spannend.
Es gibt ja, und deswegen ist Kirsten Lemke auch hier mit bei uns am Tisch, die das Thema nämlich heute für uns recherchiert im Newsroom. Es gibt Erfahrungswerte, zumindest teilweise, was so Arbeitszeitverkürzung angeht.
In Schweden hat man das versucht. Also es sind einzelne Modellprojekte, nicht flächendeckend, wie das jetzt in Finnland geschehen soll. Aber zum Beispiel in Göteborg hat angefangen eine Autowerkstatt, dann aber auch ein Altersheim. Und da waren es jetzt 6 Stunden an 5 Tagen, also noch ein bisschen mehr. Aber bei voller Bezahlung, also die haben dasselbe Geld bekommen wie vorher. Mit dem Ergebnis, die Leute waren zufriedener. Es gab weniger Krankheit, es gab weniger Fluktuation. Sie haben mehr Leistung gebracht. Die Nachteile für die Mitarbeiter waren keine Pausen, die Schichten sind anstrengender. Und der ganz, ganz große Nachteil, weswegen es in den meisten Fällen wieder abgeschafft wurde, es war einfach zu teuer.
Okay.
Ja. Das ist ja total überraschend, finde ich.
Ja, das ist eine Lohnsteigerung von 25% einfach. Und das hat in diesem Altenheim mehr als 1 Million Euro gekostet.
Okay, es gibt ja verschiedene Parameter. Man könnte halt sagen, in der ganz klassischen Logik, je mehr Arbeit, desto mehr Leistung. Je mehr Arbeitszeit, desto mehr Leistung. Dann fällt einem das natürlich auf die Füße. Wenn man aber sagt, insgesamt die Zufriedenheit, die Entspanntheit, der Krankenstand, der ist ja sicherlich auch ein Faktor, greift um sich, dann könnte das ja funktionieren.
Also das, was Microsoft einen Monat lang getestet hat in Japan mit allen 2300 Beschäftigten, das spricht zumindest dafür. Die haben nämlich eine 4-Tage-Woche für alle Beschäftigten eingeführt und haben nach diesem Monat, das war der August des letzten Jahres, im Vergleich zum Vorjahresmonat gesagt, die Arbeitnehmer waren um 40% produktiver. Und zwar unter anderem, weil sie weniger Strom verbraucht haben, sie haben weniger Papier verbraucht, die Meetings wurden verkürzt, es wurde diese Zeit, die sie dort waren, einfach mehr gearbeitet.
Okay, das Bürgerwort dazu ist die Verdichtung.
Ja, das kann dann Verdichtung, also am Band würde das sicherlich Verdichtung bedeuten und das ist dann nicht mehr komisch. Ich glaube, da ist über die Jahre und Jahrzehnte zuletzt massiv verdichtet worden. Ich glaube, flexibler, weniger Konferenzen, das wäre etwas. Also das ist zumindest etwas, was ich nicht so vermisse, im Moment nicht mehr in stundenlangen Konferenzen sitzen zu müssen. Aber ich glaube, der Schlüsselbegriff ist Flexibilisierung. Und zwar aus Sicht der Unternehmen, die mit solchen Arbeitszeiten dann umzugehen haben und das vielleicht auch flexibel und klug können. Und eben auch von Seiten der Arbeitnehmer, die natürlich, je kürzer sie arbeiten, umso weniger hoffen können, dass sie starr arbeiten können. Denn bei 24 Stunden muss es dann natürlich auch möglich sein, mal 48 zu arbeiten, wenn eine Spitze da ist, oder eben dazwischen zu pendeln mit den Arbeitszeiten. Das finde ich das schlüssigste Modell.
Da gibt es aber auch ein ganz krasses Gegenbeispiel in Deutschland. Ein IT-Unternehmer, Lasse Reingans in Bielefeld, der lässt alle seine Programmierer nur täglich von 8 bis 13 Uhr arbeiten. Da läuft eine Uhr mit, um 13 Uhr ist Schluss. Es gibt keine Pausen, kein Kaffee trinken, gar nichts. Und er sagt, das funktioniert, weil die in diesen 5 Stunden die Leistung bringen, die er haben will.
Damit war er auch bei uns im Interview vor einigen Wochen.
Er hat auch ein Buch darüber geschrieben.
Diesen Punkt finde ich interessant.
Würde mich interessieren, ob die Leute dann zufrieden sind. Ja. Wenn sie so quasi in so ein Joch gefercht werden, also das klingt jetzt böser als ich es meine, in so ein Fenster gefärbt werden und sagen, da müsst ihr es abliefern und davor und danach interessiert mich nicht.
Denn Arbeit ist ja auch, und gerade für Sozialdemokraten, da kommt ja der Vorschlag her, jetzt aus Finnland von der finnischen sozialdemokratischen Regierungschefin, sollten ja wahrscheinlich noch besser als alle anderen wissen, dass Arbeit ja auch ein sozialer Raum ist. Wir haben jetzt viel im Zusammenhang 30 Jahre Wende, Wiedervereinigung dergleichen auch darüber gesprochen, was eigentlich auch Problem von Befindlichkeiten ist in Ostdeutschland. Und da war ganz häufig ein Thema, dass der Arbeitsplatz als sozialer Raum so stark weggebrochen ist. Jetzt übertrage ich mal diesen Gedanken. Das heißt jetzt ja nicht, dass man da im Prinzip sein Sofa aufstellen muss, aber gerade das macht es ja auch aus, dass man Luft hat, dass man hier mal ein Pläuschen hält, dass man da mal einen Kaffee trinkt. Wenn man das dann alles in 6 Stunden macht, ist natürlich irgendwann der Zeitkuchen ganz schön klein.
Und da sagt der Lasse Reingans, können die doch nach Feierabend machen, Kaffee trinken gehen.
Okay.
Das klingt jetzt schon wieder sehr kapitalistisch und aus meinem Munde dann besonders schlimm. Noch ein Aspekt von wegen sozialer Raum. Ich glaube, alle sind sich einig, dass Integration von Zuwanderern, insbesondere von Zuwanderern, die nicht so gut Deutsch sprechen, die nicht so gut ausgebildet sind, nur über Arbeit läuft. Und dann, glaube ich, auch über die soziale Funktion von Arbeit, nämlich Austausch, Miteinander, Kaffeepause etc. Insofern finde ich den Arbeitsalltag gar nicht so schlecht organisiert in Deutschland. Und ob es mit einer radikalen Rasenmäherverkürzung für alle, bei vollem Lohnausgleich, hier ökonomisch klappen kann, also einfach nach den Grundrechenarten, und den Kosten funktionieren kann, wage ich zu bezweifeln. Mhm.
Man muss auch dazu sagen, bevor sich jetzt auch finnische Zuhörerinnen und Zuhörer zu schnell freuen, das ist erstmal nur ein Gedankenspiel der Regierungschefin. Ein Koalitionspartner, nämlich die Linkspartei erstaunlicherweise, hat gesagt, ja, finden wir gut, aber sie hat noch 2 weitere. Mal gucken, was daraus wird. Gerst Lemke, vielen Dank. Dienstende heute 18:30, oder?
Richtig.
Ja, also wird erstmal nichts
und
mit
keine
6-Stunden-Tag.
Ne?
Ach doch, Pause gibt's hier.
Was wird heute noch so passieren? Tom Buro, der Intendant des WDR, hat einen Termin mit den Redakteurinnen und Redakteuren seines Senders. Warum nochmal?
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau.
Wir haben die Originalversion gespielt, eine ganz patente Frau. Man kann halt auch texten, ist eine alte Umweltsau. Der erste Shitstorm des Jahres, ausgetragen auf Twitter, als wäre Krieg am Golf. Für alle, die Besseres zu tun hatten zwischen den Jahren, hier die Kurzzusammenfassung. WDR 2, der Radiosender, hatte das Kinderlied zur Satire umgedichtet. Die Oma als Umweltsau, dann gab es erste Proteste in den sozialen Netzwerken und auch vom Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und einen Intendanten, Tom Buro, der deshalb ganz schnell dieses Video löschen ließ von der Website, und einen Westdeutschen Rundfunk, der den öffentlich sehr bedrängten freien Mitarbeiter, der dahinter stand, eben auch ganz explizit als solchen bezeichnete. Freier Mitarbeiter, kein Mitarbeiter des WDR. Wie gesagt, heute ist Tom Buro beim Redakteursausschuss des WDR und trifft dort sicherlich auf den Vorwurf, der WDR lasse seine Leute leichtfertig fallen, wenn der öffentliche Gegenwind zu groß ist. Nikolaus Blome, Sie waren lange im Vize-Chefsessel bei der Bild. Ein berechtigter Vorwurf?
Da traue ich mir, tut mir leid, kein echtes Urteil zu in der präzisen Frage, ob Tom Buro sich da richtig verhalten hat oder sich als Chef zu schnell aus dem Wind gedreht hat. Dazu müsste man mehr Details von den Abläufen kennen. Ich fand die Aufregung um das ganze Ding, übrigens von beiden Seiten, beängstigend. Dann irgendwann, am Anfang hat man noch gelacht, was das für ein Echo zog. Zuerst von denen, die sich beleidigt fühlten oder auch einfach nur so taten, als sei damit eine ganze Generation von, Anführung, Omas und Opas, Abführung, beleidigt worden. Das fand ich schon ein bisschen an dem Haaren herbeigezogen. Klar, das war eine ziemlich scharfe Sprache. Es war eine komplett missglückte Satire, wenn es überhaupt eine Satire war. Das ist immer die Schutzbehauptung. Wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder sonst wo in den Medien was schief geht, dann heißt es hinterher, naja, war ja Satire, darf ja auch schief gehen.
Aber gut, aber das war natürlich auch wirklich als Satire schon vorher angekündigt.
Ja, nur Satire heißt ja nicht gute Satire, sondern es gibt auch offenkundig schlechte Satire. Und jedes schlechte Werkstück, jeden Golf, von dem wir eben sprachen, oder jedes Werkstück in einer 24-Stunden-Woche, das nicht gut ist, das ziehen Sie aus dem Verkehr. Das würde ich Tom Buro zum Beispiel, dem WDR-Intendanten, nicht übel nehmen. Er sagt, das Ding finden wir komplett verunglückt. Wie es jetzt immer auf den Sender gekommen ist, auch egal. Aber das ziehen wir einfach runter, dann ist es weg, weil wir es, finde ich, würdig oder nicht gut genug halten für die Standards, die der WDR eben hat.
Mhm.
Aber wie gesagt, der Shitstorm von rechts wie von links, dann am Ende war irre.
Wenn es die Standards sind, die dazu führen, ja, kann man das womöglich begründen. Da ist natürlich die Frage, warum greifen die nicht vorher? Also bevor man etwas veröffentlicht.
Natürlich.
Das ist für uns Journalisten an verschiedensten Stellen.
Das hätte natürlich niemals auf den Sender gedurft. Also so wie ich persönlich würde das zumindest sagen, ich finde das schlecht und einfach ziemlich blöde. Doof, das würde ich nicht senden, das würde ich auch nicht aufschreiben, das ist nicht lustig, das ist einfach nur blöd. Es ist jetzt aber auch nicht Gotteslästerung.
Ja, genau. Und dann ist halt die Frage,
aber dann nimmt es halt runter.
Das ist ja der Verdacht, dass eben dieser Protest, der da aufkam, und da muss man ja auch bei diesen Netzwerken wie Twitter, da muss man ja auch mal gucken, wie viele Leute sind das eigentlich, wer steckt dahinter, wie laut ist das? Und ich glaube, da liegt das Problem und dann auch noch gepaart mit dieser politischen Einflussnahme, da meldet sich dann ein Ministerpräsident beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann passiert sowas. Das ist für mich eine Verkettung, die nicht so ganz glücklich ist, sage ich jetzt hier mal als öffentlich-rechtlicher Radiomoderator. So viel Binnenpluralität ist ja auch glücklicherweise drin. Und den problematischen Teil finde ich vor allem, dass offenbar diese Aufregungswellen, die in sozialen Medien entstehen können, dass es da keinen vernünftigen und guten Umgang damit gibt und keine Coolness, die man sicherlich auch mal braucht.
Na, natürlich gibt es die. Man hätte ja anders reagieren können, theoretisch. Wie gesagt, da müsste man, glaube ich, noch ein paar mehr Details kennen, um das wirklich, wirklich abschließend beurteilen zu können, warum der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, mit als erster rausgegangen ist, um zu sagen, das geht aber gar nicht, habe ich exakt auch nicht verstanden. Das gab der ganzen Geschichte gleich am Start ein politisches Gewicht, das dann natürlich, nicht zuletzt auch sozialen Medien, die im politischen Raum insbesondere verortet sind wie Twitter, der ganzen Sache eben einen politischen Spin gab, der auch dann weitlich ausgenutzt wurde oder weitlich ausgeschlachtet wurde, sagen wir mal so. Ich finde die Erbitterung, der Ton, die Tonlage, mit der das auf Twitter überwiegend ausgetragen wurde, die fand ich noch einmal von beiden Seiten beängstigend. Derer, die sagten, typisch Staatsrundfunk, GEZ-Zwangsgebühren und ich weiß nicht was, weg damit, komplett schafft den ganzen Öffentlich-Rechtlichen ab, wegen dieser einen Geschichte, jetzt ist aber wirklich Zeit, gingen da mit einem Furor und einer Wut vor, die mich erschreckt hat. Und dann kam zurück die gegenläufige Tendenz, derer, die sagt, nein, das ist Freiheit der Kunst und wenn wir das jetzt nicht mehr senden dürfen, dann sind wir mit einem einzigen Schritt bei den Nazis. Das fand ich auch ziemlich übertrieben. Und ich frage mich, warum dieses Biotop, soziale Medien, Twitter, also das politisch aufgeladene soziale Medium Twitter, mit den ganzen Multiplikatoren so schnell in Brand zu setzen ist. Und warum da keiner die Coolness hat, wie Sie es sagten, mal auch einen Moment lang abzuwarten, ob das wieder aufflaut, anstatt gleich vorne rauszugehen. Aber eine kluge, wenn wir sagen, ständig und immer wieder gleich anwendbares Patentrezept gibt es bestimmt nicht, was die Reaktion auf solche Shitstorms angeht.
Apropos Umweltsau. Gute Nachrichten vom Klima. Die CO2-Emissionen sanken in Deutschland letztes Jahr um mehr als 50 Millionen Tonnen. Sie liegen bei etwa 35% unter dem Niveau von 1990, also nur noch 5 Prozentpunkte von dem Ziel für 2020 entfernt, das die Bundesregierung ja schon aufgegeben hatte. All die Zahlen basieren auf der Auswertung der Organisation Agora Energiewende. Nikolaus Blome, Ihr letzter Tweet auf Twitter widmet sich diesem Thema. Oha, schreiben Sie da, sagt Friday for Future nicht unentwegt, dass beim Klimaschutz in Deutschland noch nichts geschehen oder erreicht sei?
Also der Eindruck ist mindestens erweckt worden. Ich hatte immer das Gefühl, wenn erreicht worden sind schon gut 30% und man ursprünglich 40 wollte, hat man sein Ziel nicht erreicht, keine Frage. Aber man hat schon etwas erreicht. Mhm. Man muss ja nur auf seine Stromrechnung gucken, um zu sehen, was da auch geschehen ist. Denn das ist alles gewiss nicht billiger geworden. Und das hat natürlich mit dem subventionierten Umstieg auf erneuerbare Energien ganz maßgeblich zu tun.
Mhm. Sind es jetzt übrigens auch, die diesen Zuwachs bringen oder vielmehr diese Reduzierung von CO2. Ja. Es bleiben aber natürlich noch massive Problembereiche. Das benennen diejenigen, die Zahlen da genannt haben, auch. Die sagen zum Beispiel, im Verkehr haben wir ein Riesenproblem und die SUVs sind zum Beispiel.
Man könnte aber auch sagen, 88% des Ziele sind erreicht. Und jetzt fallen mir nicht so rasend viele politische Ziele ein, die zu 88% on time schon erreicht sind. Man könnte also einen Moment lang sagen, das Glas ist zu fast 90% voll, aber gut, da fehlen jetzt noch 10%, keine Frage. Kriegen wir möglicherweise auch noch hin. Und was ich interessant fand, in der Tat, es ist in einem bestimmten Segment, nämlich der Stromerzeugung, ja überwiegend geglückt, diese zusätzliche Reduzierung herbeizuführen. Und das ist schlechterdings mit den Mechanismen des Marktes geglückt. Denn da ging es um die Frage, sind die Ausstoßberechtigungsscheine, Emissionszertifikate, wie das so schön heißt, teurer geworden? Ja, also haben die Kraftwerke darauf geachtet, die Kohlekraftwerke mussten dann zurücknehmen, weil es sich irgendwann nicht mehr gerechnet hat.
Ging aber nur, weil vorher der Markteingriff, nämlich erneuerbare Energien zu fördern, überhaupt dazu geführt hat, dass wir eine Infrastruktur haben, die die Kohlekraftwerke ersetzen kann teilweise.
Absolut. Nein, das ist schon ein Zusammenspiel. Nur am Ende wirkt ein Preismechanismus, der natürlich über eine politische Rahmengesetzgebung gesteuert wird, aber am Ende ist es der Markt und die Kraftwerke entscheiden selber, was sie tun, nämlich in diesem Fall nicht mehr so teure Zertifikate kaufen zu wollen. Und das ist, glaube ich, eher der Weg als manch anderes radikales Verbot oder sowas wie ein Tempolimit, worüber, glaube ich, am Jahresende.
Och, jetzt kommen Sie 4 Sekunden vor Ende unserer Zeit noch mit dem Tempolimit, was übrigens die billigste Klimaschutzmaßnahme wäre,
die wir haben. Jetzt sagen Sie dann ganz schnell noch für die Hörer und die Zuschauer, wie viel Prozent das bringen würde.
Ich glaube, so etwa 2% wurde errechnet.
Ja, aber 2% vom Ausstoß des Verkehrs, der wiederum nur, glaube ich, 25% vom Gesamtausstoß
macht. Aber quasi zum Nulltarif, man müsste nur ein paar Schilder aufstellen. So billig kriegen Sie Klimaschutz sonst nie.
Ja, aber der Eingriff ist natürlich ein massiver. Ja? Der Eingriff ist ein massiver und er bringt jetzt fast nichts mehr.
Sie meinen diese große Unfreiheit, die sämtliche andere Bevölkerung der Welt erleben, nämlich alle anderen Länder, die ein Tempolimit haben?
Und die total gerne über unsere Autobahn fahren, wenn man hier frei fahren darf. Schauen Sie mal die Holländer an.
Niklas Blome, das mit dem Tempolimit klären wir nochmal an anderer Stelle. Wahrscheinlich werden wir da nicht zusammenfinden. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit hier heute.
Gerne.